So, wir sind bereits bei Startup Nummer 3 am ersten Tag der DEMEA, das wir interviewen. Freut mich sehr, dass wir jetzt Yves Eschbacher vis-à-vis von uns sitzen haben. Yves hat wie zwei Hüte auf. Er sitzt heute hier im, oder vielleicht auch noch mehr, wird er uns gleich verraten. Er sitzt heute hier als Founder von Healthy Plus, erzählt uns aber noch etwas mehr über die Entstehungsgeschichte und eben über die anderen Hüte oder den anderen Hut, der er aufhat. Herzlich willkommen zum Interview, Yves.
Vielen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein.
Vielleicht gerade, nimmst du uns mit auf die Reise sozusagen. Also, wer bist du? Was macht Healthy Plus? Was ist Healthy Solutions genau? Und dann steigen wir dann ein in die Entstehungsgeschichte und was ihr für Probleme löst und wo es hingeht.
Super, genau. Also, im Namen haben wir gesagt, ursprünglich komme ich aus der Pflege. Ich habe meine HF-Ausbildung in der Schweiz abgeschlossen. Dann 2009 Medizininformatik studiert, am ersten Ausbildungslehrgang eigentlich von einer Fachhochschule. Ich habe dann bei verschiedenen KIS-Firmen gearbeitet, Produktinnovationsmanagement gemacht. Und in meiner klinischen Zeit, und das ist der Übergang dann noch zu Healthy Plus schon ein bisschen, war immer so, als Pflegefachmann hat man dieses Schwarzbuch oder dieses Rotbuch oder die Richtlinienstandards im Bundesordner. Und wenn du was nachschlagen musstest, dann wusstest du, irgendwo ist ein Ordner, aber keine Ahnung wo. Und ich sowieso viel zu lange, um das zu suchen. Ich frage mal lieber jemanden. Darauf kommen wir nachher wieder zurück. Und beim Digitalisierungsteil im KIS-Bereich war immer klar, du hast zwar dokumentiert, was beim Patienten passiert ist, aber wie muss ich es denn tun, war immer so ein Punkt, wo, ja, das haben wir schon auch noch irgendwo, es liegt in dem Ordner. Und die Beschreibung des Ordnerpfads war dann meistens so, Spital A, Bereiche, Pflege, Handlungen, Handlungsanleitungen, Richtlinien, Standards, Handlungsanleitungen. Und das Dokument hieß dann Wund MGMT an der Line 2024.pdf und war dann 75 Seiten lang. Und wenn wir eines wissen, dann ist es alles, was ich mehr als 15 bis 30 Sekunden suchen muss, das suche ich nicht mehr. Und alles, was länger ist als 2 auf 4 Seiten, das macht dann auch schon wieder, vergiss es, brauche ich nicht. Und das Schlimmste sind dann noch Inhaltsverzeichnisse. Und bei einem 75 Seiten Standardwerk, dann ist es halt schon ein bisschen viel Hürde, um da noch hinzukommen. Das ist der Challenge, den wir identifiziert haben. Und mit Healthy Plus wollen wir wirklich eben näher rankommen an die Personen, die dann wirklich damit arbeiten. Nicht nur, Anführungs- und Schlusszeichen, für Pflege, also für Personen im klinischen Bereich, sondern die Institutionen haben Hauswirtschaft, die haben Küche, die haben technischen Dienst, die haben alle ihre Handlungsanleitungen. Es gibt Dinge vom technischen Dienst, die sind von Interesse für die Pflege, andere gar nicht. Der Weg dahin, der muss einfach werden. Und das ist so das, was wir mit Healthy Plus tun. Kommen wir nachher sicher noch drauf. Mhm. Zweiter Hut hast du gesagt, genau, Healthy Solutions ist ziemlich simpel. Ich wurde immer wieder gefragt, als Pflegefachmann mit Medizininformatik-Hintergrund, auch könntest du uns nicht helfen bei Projekten? Und das mache ich jetzt auch noch so ein bisschen, so nach nebenher, aber das eine oder andere Projekt schon umsetzen dürfen, sei es eine Einführung von Ophthalmologiesystemen oder Labor Order Entry, Backside Scanning sind auch so coole Namen, solche Dinge. Die begleite ich dann auch noch gerne mit Herzblut. Und dann bin ich noch irgendwo in einem strategischen Gremium einer Spitex und noch in einem Spitex-Verband mit dabei, im Vorstand. Ja, und so habe ich ein paar Hüte.
Hast du verstanden, Matthias?
Ja, ich bin gerade etwas sprachlos, weil ich bin gerade am Rechnen. Also bei uns in Deutschland hat der Tag 24 Stunden. Scheint in der Schweiz anders zu sein.
Ich habe gelernt, Effizienz vor. Nein, ich weiß nicht. Ich frage mich mal nur, wie es unterbringt. Ich bin dann auch noch Vizepräsident eines NLA-Unihockey-Teams. Also von dem her springe ich auch noch irgendwo runter.
Vielleicht Side-Note, Berner sind sehr langsam, Yves und ich sind beide Berner, daher hat der Tag vielleicht für uns, ist das auch, wir haben einfach mehr Zeit für vieles. Okay.
Wir verarbeiten schon viel schneller.
Ja, okay, gut. Nee,
also.
Genau. Aber die Frage bei dir erübrigt sich, mit welchem Antrieb du das gemacht hast, das haben wir vorhin gehört, ne? Ich werde jetzt den Pfad nicht wiederholen und die PDF-Bezeichnung, das war die Motivation, da was zu ändern. Wenn wir jetzt reinschauen, du hast gerade die Lösung schon mal so ganz kurz angerissen, wie setzt ihr jetzt oder wie ersetzt ihr dieses Suchen über 15 Unterpfade oder Unterordner plus einer ellenlangen PDF mit Sternchen, Unterstrich, was weiß ich? Was macht ihr jetzt genau und wie bringt ihr es dann wieder zurück an die Pflegefachkräfte, an die Mitarbeiter?
So, vorneweg zu nehmen, wir brauchen natürlich trotzdem irgendwo Struktur. Ist klar. Also man muss irgendwo Pflege und dann gehst du, dann tauchst du rein. Am Schluss endest du aber eben nicht beim 50-seitigen PDF, sondern bei einer nativen Seite, wie eine Webseite. Es muss so einfach aufgebaut sein, dass du drauf in deinem in deinem Wissenstool, in der Knowledge Base rumnavigierst und sagst, ich finde meinen Inhalt und der ist nativ drin geschrieben. Das heißt auch responsive, es ist uns völlig wurscht, ob es auf dem Laptop, auf einem Tablet oder auf dem Smartphone und auch völlig egal, welcher Hersteller das jetzt ist, du kannst es immer anschauen. Es braucht nicht diesen Pinch, um das PDF dann wieder hinzukriegen in der richtigen Größe. Das ist ein Punkt. Und man kann es kombinieren, Bild und Text, das geht auch in Word oder in PDF. Du kannst ein Video mit einbinden. Du kannst eine andere Applikation in einem Frame direkt implementieren, dass du nicht weiter navigieren musst. Und wir helfen, und das ist dann mehr die Kulturfrage, das Ganze hat auch mit Kultur zu tun. Wir helfen den Organisationen auch dahingehend, dass wir diese Hohlkultur etablieren. Also wir wollen unterstützen, dass eben die Menschen nicht hingehen und sagen, man soll mir doch sagen, wie, sondern ich befähige mich selbst und schaue nach. Dazu gibt es eine kleine niedrigschwellige Möglichkeit, den Betriebsboulevard in einen News-Teil auch einzubinden. Jetzt kann man sagen, ja, dafür haben wir irgendeinen Messenger. Wir sind kein Messenger. Ich grenze mich immer gerne davon ab. Wir wollen die Hohlkultur etablieren. Der Berner sagt, the gewohnt. Also
Neugierde. Neugier.
Die dich reintreibt, schon mal reinzugehen und dann sagst du, oh, ich könnte ja eigentlich noch nachschauen, wie das war mit diesem Dekubitus. Was brauche ich da jetzt für Material? Ach ja, ich kann ja kurz nachschauen. Wenn du dich dran gewöhnst, dass du einfach nachschauen kannst, dann ist die intrinsische Motivation ja schon mal da. Du weißt, es ist schon mal an einem zentralen Ort. Ich muss keinen Ordner suchen. Es ist nicht lokal begrenzt auf irgendein Dateisystem. Ich kann überall, wo ich will, eintragen. Der zweite ist, alles ist durchindexiert. Also unsere Suchfunktion findet, egal, auch wenn es noch Dokumente drin hat, Schlagwort eingeben, ist auch keine Raketenwissenschaft, aber Schlagwort eingeben, vielleicht noch ein zweites eingrenzen. Ich finde, was ich brauche. Gut. Und der nächste Schritt, den wir jetzt gehen mit einem Partner zusammen, ist, ich stelle halt jetzt die Frage, was muss ich denn für Material einbeziehen, wenn ich einen Dekubitus zweiten Grades verbinden will? Und die KI generiert dann die passende Antwort aus deinen eigenen Inhalten. Also nicht Internetsuche und dann so, sondern ich kriege dann für den Dekubitus zweiten Grades, brauchst du dieses Material bei uns in-house. Referenz sind diese beiden Artikel plus das Dokument XY. Darin habe ich dir diese Infos zusammengezogen. Das ist zu. So kriegen wir natürlich die Leute A, schneller ins System, B, sie wissen, wer sucht, der findet. Und drittens, und das ist dann der Innovationsteil, den wir jetzt aufbauen sind, dass sie eben dann auch vielleicht mit so einer ChatGPT-ähnlichen Funktion halt auch einfach ja im Klartext fragen können, weil das ist noch mal näher. Wir haben verschiedene Ausbildungsstufen von Personen, die damit arbeiten. Wir haben PN, da kannst du einen wissenschaftlichen Text reinpacken, das ist völlig in Ordnung. FAGE, vielleicht nicht mehr so. Pflegehilfe, simpel, bitte. Nicht weil dumm, aber einfach weil nicht. Braucht kein wissenschaftliches Niveau, technischer Dienst, andere Informationsgehalt. Es muss passen für all diese Gruppen. Das kriegen wir gemäß unseren Kunden gar nicht so schlecht hin. Das ist ein Teil. Das ist, wie onboarden wir Fachpersonen eher dann auch das Wissen, das wirklich vorhanden ist, zu nutzen. Und da kommen wir halt dann auch zum Punkt Zeitersparnis. Der ist uns ja auch ganz wichtig. Auf beiden Seiten. Editoren und die, die es konsumieren.
Ihr seid also interessant für alle, die irgendwo Wissen festhalten, zugänglich machen müssen. Fokus von euch sind Spitäler, Kliniken, Spitex-Organisationen, also ambulante Leistungserbringer. Würdest du sagen, was das umfasst, da die Zielgruppe auch, die ihr bedient, oder?
Ja, die initial am meisten gewachsen sind wir mit Spitex, weil halt mobil spielt eine große Rolle, das Zeug wirklich dabei zu haben. Die haben dann immer damit gehadert, eben dem Dateisystem, das hast du nicht bei. Jetzt Langzeit ist wirklich stark am Wachsen, weil die wirklich auch den Drang spüren, etwas tun zu müssen, die Leute bei der Stange zu halten. Hat auch was mit Mitarbeiterbindung zu tun, Partizipation. Wir haben eine Kommentarfunktion pro Artikel, kannst du aktivieren, darfst du kommentieren oder nicht. Macht auch einen Unterschied, das mit einbeziehen. Genau. Und Spitäler, Reha-Kliniken, Psychiatrien wäre natürlich auch sehr spannend. Haben wir noch nicht so viele Kontakte jetzt zu. Wir haben auch einige Arztpraxen, also wirklich arztpraxismäßig. Und was jetzt sehr interessant ist, sind da eigentlich diese Netzwerke, die entstehen. Wir haben eben auch was in petto seit 2017 entwickelt, wo aber die meisten Organisationen gesagt haben, ach, nein, wir wollen nicht. Und jetzt langsam merken sie, doch, wir wollen eigentlich schon. Und das heißt teilen. Wissen teilen. Genau.
Bedeutet aber auch, ihr habt auch die Möglichkeit, ausländische Fachkräfte in mehreren Sprachen auszurollen. Könntet ihr?
Könnten, also wir könnten. Die Plattform ist internationalisiert, also, aber der Inhalt müsste dann natürlich auch entsprechend gepflegt werden. Also wenn wir einen bilingualen, einen zweisprachigen Kanton haben, wo du es in Deutsch und in Französisch oder sonst was abbilden musst, dann musst du natürlich auch die QM-Fachperson oder die Fachperson haben, die dann halt in der entsprechenden Sprache das übersetzt. Jetzt könnte man sagen, ist ja kein Problem, schnappst dir einfach einen Übersetzungsdienst und das automatisiert dann schon. Ist einfach noch zu wenig rund, um diesen Fachinhalt dann valide sicherzustellen, dass es dann auch wirklich passt, weil es ist dann nicht richtig, wenn du sagst, ja, es ist ein Alginat trocken und übersetzt wird es ein Alginat feucht. Ist nicht ganz rund.
Nee,
Deshalb,
klar.
das wollen wir so auch nicht. Deshalb ist es noch ein manueller Prozess. Aber es geht. Es würde gut.
Was ich mich auch noch frage bei dem Prozess, wie weit kann eure Lösung Prozesse, ich sage jetzt mal, analysieren und Schwachstellen aufdecken oder ein falsches Prozessbild korrigieren? Wenn man merkt, in dieser Abhandlung irgendwo hakt, habt ihr da die Möglichkeit einzugreifen?
Noch nicht. Also eben, also es ist ja wirklich, ich sag mal auch prozessual für viele der Kunden teilweise auch noch ein bisschen, ja, Kinderschuh ist vielleicht ein bisschen frech, aber es hat schon teilweise was von. Also die haben Dokumente abgelegt. Prozesse sind ein guter Punkt. Die haben teilweise wahnsinnig strukturiert, schön Prozesse dargestellt und die gehen von oben nach unten und sind wahnsinnig komplex. Die Mitarbeitenden schnallen überhaupt nicht mehr, wohin sie navigieren müssten. Die Dokumente sind nicht aufzufinden. Die Prozesse zwar beschrieben, aber völlig unbekannt. Also wir fangen da schon an einem Punkt an, wo wir dann merken, es reicht halt nicht einfach eine tolle Prozessdarstellung zu haben, sondern es braucht ein bisschen mehr davon. Und da begleiten wir halt dann auch und sagen ja, wo können wir was rausholen? Man kann Prozesse zeichnen, nicht analysieren, eben wirklich noch nicht irgendwo den Gap aufzeigen, ist aber meistens eben auch etwas, wo wir dann gefragt werden, um zu sagen, kommt, helft uns mal, gibt es noch irgendwo eine Lücke, seht ihr die Lücke schon? Oder dann eben, dass die selbst Mitarbeitenden haben, die das durchaus feststellen. Also gerade in der Pflege treffen wir immer wieder an, es gibt Fachexpertinnen für die Bereiche, die wissen sehr genau, was sie wo tun und wie sie es tun müssen. Aber eben, das Frustpotenzial ist dann immer, wir tun es ja, es liest nur niemand. Das ist den Punkt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Näher zum Enduser, zum Konsumenten. Ich sage dann, die sollen doch konsumieren. Sie sollen reingehen, sie sollen anschauen, weil da mache ich auch gerne das Beispiel. Wenn du zu mir kommst und mich was fragen willst, weil du es nicht genau weißt, dann sprichst du mit mir 5 Minuten, dann hast du 5 Minuten aufgewendet und ich. Das sind 10 Minuten Betriebswirtschaft für einen Kamin. Wenn du es in einer Minute hättest nachlesen können, hätten wir 9 Minuten gespart. So einfach ist es. Und bei der Bearbeitung, und da komme ich nochmal zu diesem Word-PDF-Prozess, ist es dasselbe. Wenn ich ein PDF dem Mitarbeiter in Ordner XY zur Verfügung stelle, dann habe ich irgendwo ein Original-Word in vielen Fällen. Da muss ich also zuerst das Word suchen, ich muss es aufmachen, muss die Stelle suchen, die ich anpassen will, fasse ich dann an, rechne ich nicht mit. Dann speichere ich in Word, ich exportiere ein PDF, dann lege ich es ab, wo ich das PDF hin tun will und muss den Mitarbeiter informieren, dass aktualisiert worden ist. Das sind so 7, 8 Schritte ungefähr. Wir haben mal die Kunden gefragt, dauert im Durchschnitt etwa so 7 bis 10 Minuten, rein administrativ, ohne die inhaltliche Anpassung. Das macht man pro Jahr mit so Inhaltsdokumenten mehrere 100 Male. Man rechne, wir müssen es nicht machen, es gibt ein paar Minuten. Und bei uns können wir diesen Prozess ohne die Inhaltsbearbeitung in circa einer Minute durchführen. Das heißt, auch die Q-Zeile unten ist aktualisiert. Du siehst, wer hat wann was aktualisiert. Du kannst sogar noch setzen, wann müsste man es wieder überprüfen. Das gibt eine Liste und dann siehst du einen Trigger und ah, okay, müsste man wieder anschauen. Und so kriegen wir natürlich auch Kunden zertifiziert. Also wir haben viele Kunden, die sind SANA zertifiziert oder Spitex-Organisationen konkret zertifiziert. Und das Coole ist, und das ist jetzt wirklich ein bisschen noch nicht so alt. Die eine Zertifizierungsstelle konkret, die sagt, ihr müsst uns, wenn ihr das unser System habt, ihr müsst nichts mehr hochladen auf unseren Server für die Audits. Gebt uns ein Login, wir gehen selbst schauen. Das spart dann nochmal drastisch Zeit für die Person, die es bereitstellen
Das
muss.
spart auch Geld für den Auditor.
Absolut. Also wie sie ist
Der
sehr
sucht ja
aktiv.
genauso.
Genau. Also die Kunden, die es dann dem Auditor sehr einfach machen wollen, die
Ja.
machen dann eine kurze Linkliste und der klickt sich dann durch. Wir haben auch schon für verschiedene Kantone diese Q-Standards schon vorbereitet. Da kannst du nur noch die Links in die entsprechenden Felder eintragen, wo der dann hin navigieren muss. Und dann weiß der schon, Kriterium so, klicke ich da, Kriterium da, klicke ich hier. Und dann bist du massiv schnell. Als Auditor, aber als Auditor. Und dann noch mehr Zeit holen wir raus bei unserer Community-Funktion. Weil da wird es dann richtig interessant, aber da müssen eben die Betriebe bereit sein zu keilen.
Keilen, ja,
Genau.
total ist es. Okay, das heißt, jetzt komme ich als Spitex-Organisation auf dich zu, habe dieses Issue, okay, Wissensmanagement, will ich ein bisschen zeitgemäßer, nein, will ich deutlich zeitgemäßer machen. Ist das Geschäftsmodell hinter dem Ganzen?
Wir stellen die Lösung bereit. Also das sind Initialkosten, wo wir aber auch die Schulung schon inkludieren. Also Bereitstellung, kleiner Teil an Instruktion. Unser Motto ist immer, wir machen uns so schnell wie möglich wieder personell überflüssig. Also wir haben kein Modell, wo wir möglichst lange den Kunden begleiten müssen. Das ist ja nur so eine Angst, die teilweise da ist. Ja, jetzt nehmen sie ein System, die wollen dann laufend Beratungsdienstleistungen verkaufen. Nein, dreimal ein halber Tag, die Kunden sind fit und dann stehen wir zur Verfügung, wenn es uns braucht oder wenn sie sagen, kommt mal, ich will mal Prozesse überprüfen, alles okay, muss man aber nicht. Das Ding läuft dann einfach, die können selbst damit arbeiten. Und dann ist es Software as a Service in einem Abo-Modell in dem Sinne, wo man bezahlt, je nachdem, wie viele Mitarbeitende das dann draufgeben
Okay,
sollen.
das ist
Genau.
gut. Ja.
Persönliche Logins, weil eben auch ein paar Individualisierungsfunktionen schon vorhanden sind und in Zukunft noch größer werden, sicher. Genau.
Und das habe ich vorher noch fragen wollen. Du hast jetzt gesagt, man sucht noch, man gibt noch was ein. Die Weiterentwicklung wäre natürlich dann, ich suche per Sprache.
Ja, genau. Also wäre sicher der nächste Punkt. Ist auch nicht
Aber
so weit
Step
weg.
by Step.
Es ist Step by Step. Wir merken auch, wir machen Entwicklung mit dem Kunden zusammen. Also im Sinne von, wir haben viele gute Ideen, aber wir machen einen Schritt zurück und sagen dann, wir haben eine gute Idee. Fändet ihr die Idee auch gut? Oder was bräuchtet ihr zunächst? Und so kommen dann die Kunden und sagen, das finde ich ganz eine tolle Sache, aber macht doch erstmal das hier, weil das wäre auch ganz hilfreich. Und dann bauen wir so weiter. Und so haben wir ein CIRS implementiert, weil die Kunden gesagt haben, ich will nicht fünf Apps für drei Informationstöpfe und so weiter. Und dann haben wir wirklich ein Minimum Viable Product CIRS implementiert und unsere Kunden reagieren sehr positiv drauf. Und das werden wir auch wieder weiter ausbauen, dort, wo es ausgebaut werden muss. Also eben wirklich mit der Basis mitwachsen. Wir sehen nicht nur Kunden, wir sehen uns als Partner.
Was sind eure nächsten Schritte? Was habt ihr vor jetzt aktuell? So zeitnah.
Also sicher die KI-Integration noch weiter treiben. Wir streben auch ein kleines Projekt an mit einer Fachhochschule. Ich kann noch nicht so weit ins Detail gehen, die eben diese Wissensvermittlung mit KI-Integration antriggern will. Und das andere ist eben die Community-Funktion gibt es schon sehr lange technisch. Wir wollen die einfach noch weiter promoten. Also wir haben jetzt vier Organisationen, die wirklich Wissen teilen miteinander und nicht eben Dokumente hin und her schicken, sondern sie sagen, ich gebe diesen Inhalt für dich frei. Und der kann dann sagen, oh ja, den nehme ich zu mir. Und das Coole ist dann, wenn ich ihn aktualisiere, ist er 6 Stunden später spätestens beim anderen auch schon wieder aktuell. Also es synchronisiert das Wissen, das man teilt. Und das ist dann wieder, wir sind wieder beim Sparen, das spart dann wieder Zeit. Weil wenn ich ein Datenschutzkonzept habe und das euch beiden weitergebe, weil es ist genau dasselbe, ihr braucht kein neues CICD drauf zu packen, dann spart ihr die Zeit und du gibst mir dafür deine Musterdokumentation und du dein Hygienekonzept. Dann haben wir Win, Win, Win und viel Zeit gewonnen und viel Wissen geteilt. Und wir haben dann auch externe Partner, die dann beispielsweise auch noch Inhalte generieren bzw. bereitstellen, die du dann sagen kannst, ach ja, ich hätte gerne Fachinhalt, den ich nicht selbst bearbeite und nicht geteilt kriege, aber den teilt gegen Bezahlung ein Partner von uns und den packe ich mir halt dann mit rein. Das geht dann.
Du lächelst da mit mir, Matthias. Kennst du sowas aus Deutschland auch? Gibt es irgendwo ähnliche Initiativen?
Wäre mir nicht bewusst. Es gibt halt so klar, so Notion und Wikis und wie sie alle heißen. Also ich habe gerade überlegt, so das mit dem Teilen, Google Drive kommt am nächsten. Ne?
Hast
So
du wieder
ungefähr.
Dokumente, genau?
Ja, wo ich ein Dokument hochlade, wo man sieht, was der andere bearbeitet. Aber das mit dem Teilen, das ist tatsächlich ein Thema, wo viele halt wirklich in ihrem Doing sind. Das ist manchmal auch gar nicht bösartig, ne? Sondern einfach, es ist Trott. Ja, und ich bin da drin im Trott und ich mache das so und ich mache das seit 100 Jahren so, mache es die nächsten 200 Jahre so. Von dem her, was ich mir gerade überlegt habe, letzte Frage von meiner Seite mit der Weiterentwicklung, eigentlich wäre es doch der nächste logische Schritt aus meiner Sicht, euer Wissen, das Ganze, was ihr aufbaut, umzudrehen in ein E-Learning für neue Mitarbeiter.
Ist in der Tat etwas, das wir jetzt gerade so am um.
Geschäftsmodell
Also
verraten?
nicht, nein, kein
Nein.
E-Learning. Es gibt natürlich große E-Learning-Plattformen, die haben die Nase weit vorn. Wir können, das haben wir auch schon geprüft, wir können eine E-Learning-Funktionalität implementieren. Das war auch nicht so eine große Sache. Die Kunden sind dann noch nicht ganz so weit, um das dann auch, der Aufwand ist dann schon groß genug, um dann endlich diesen Schritt zu machen ins
Okay.
Next Level QM Wissensmanagement. Was wir aber jetzt gerade umsetzen werden, ist eine Visionsfunktion, also visieren im Sinne von, ich kann meinen Mitarbeitenden sagen, Stefan, du fängst neu bei uns an, diese sechs Inhalte, diese sechs Artikelseiten, die möchte ich, dass du die gelesen hast und ich möchte, dass du mir bestätigst, dass du sie gelesen hast und dann klickst du, AGB-mäßig, ich bestätige gelesen zu haben, klick drauf und du siehst dann, okay, der hat jetzt bestätigt gelesen zu haben und da kannst du natürlich diesen Onboarding-Prozess auch machen, weil du ihm nicht einen Papierstapel mitgibst, ein Buch oder sagst, schau dir selbst nach. Du sagst, ich habe es dir markiert, im Dashboard kommt eine Auflistung, die wären für dich noch zu lesen offen und wenn du dann alle abgehakt hast, dann sieht der Vorgesetzte dann auch oder die Vorgesetzte dann auch, ach so, jetzt ist alles bestätigt gelesen worden und das sind wir jetzt am Umsetzen. Das ist nicht E-Learning im Sinne von, ich beantworte noch Fragen dazu, aber immerhin so weit, dass du sagen kannst, schau dir das mal an, das solltest du gelesen haben und mach doch bitte einen Ticken dran und bestätige, dass du es getan hast. Weil auch wenn es AGBs sind und wir lesen sie nicht so häufig, das ist uns allen bewusst, die Bestätigung ist ja dann da, beziehungsweise der Mitarbeitende übernimmt dann auch die
Die Haftung.
Verantwortung, beziehungsweise Haftung ist groß gesagt, aber der sagt dann auch, ja,
Die Verantwortung.
die Verantwortung habe ich jetzt schon, ich habe gelesen. Ich müsste jetzt ein bisschen wissen, wie der Prozess aussieht.
Tönt alles sehr smooth, als hätte Healthy Plus keine Issues, als wäre das eine Riesenbude dahinter, die alles einfach so kann. Wie viele Leute seid ihr?
Eben da kommt der Punkt, wo es natürlich immer noch ein bisschen startupig ist. Wir sind de facto eigentlich zwei Personen, die wirklich an der Front stehen. Wir haben mit einem Partner zusammen, einen Entwicklungspartner, dass wir eben die Entwickler nicht alle 24/7 beschäftigen müssen, beziehungsweise in fixer Anstellung haben müssen. Das hilft uns natürlich. Wir haben aber noch nicht die Größe, wir haben noch nicht die Menge, wir haben kleine, mittlere Kunden, noch nicht die ganz großen. Das schlägt sich dann auch in Einnahmenzahlen runter. Wir sind komplett bootstrapped, also wir haben null Fremdfinanzierung. Wir haben es wirklich von Grund auf hochgezogen. Alles selbst investiertes Geld. Wir sind jetzt eben genau in diesem Prozess, wo wir sagen, den nächsten Schritt. Wir haben letztes Jahr so einen Anfang Hockeystick hinkriegen können. Und der nächste Schritt, der braucht jetzt eigentlich ein bisschen, vielleicht braucht es ein bisschen Kapital. Das ist sicher eine Herausforderung, die wir haben. Wir sind kein Unicorn, wir wollen keins sein, um einen Kollegen aus der Branche zu zitieren. We'd rather be a cockroach company than a unicorn. Passt für uns auch recht gut. Aber nachhaltig wachsen, vielleicht ein bisschen langsamer, als man es erwarten würde. Aber das sind schon die Challenges. Und eben in den Anfangsjahren hat es auch meine zwei Hüte gebraucht, um das Ding am Laufen zu kriegen, weil ich konnte da nicht sagen, ich arbeite in der Garage, ich habe kein Einkommen, ich habe ein gewisses Einkommen gebraucht und da musste halt dann das eine und andere zusammenkommen. Und deshalb gibt es halt jetzt auch ein paar Hüte. Genau. Aber das ist. Technologisch gesehen haben wir zum Glück keine Issues gehabt. Also wir haben ein tolles Team zusammen. Wir sind froh, haben wir die Entscheide so getroffen, wie sie getroffen haben, auf eine Basis gesetzt, wo wir darauf aufentwickeln konnten. Wir haben keine Abhängigkeiten, wir haben keinen Hyperscaler, wir haben alles auf eigenen Servern in einem Rechenzentrum laufen in der Schweiz, wo es keine Fragen gibt wegen US Cloud Act und so weiter und so fort. Also von dem her, ich glaube, Hausaufgaben technisch gemacht. Jetzt müssen wir einfach noch bekannter werden. Das Teilen muss noch attraktiver werden. Das ist so eine Hemmschwelle, die sicher noch da war. 2018 dachten alle, teilen, spinnst du? Ich teile doch nicht mit meinen Nachbarn. Also sicher nicht. Und jetzt merkt man, der Fachkräftemangel schlägt durch. Das Wissen ist dünner gesät. Man will anfangen zu teilen. Man ist sich des Wertes, des monetären, aber des zeitlichen Wertes ein bisschen mehr bewusst. Und eben. Wir haben es mal ausgerechnet. Am Schluss vom Tag kannst du viele Minuten sparen. Stunden, Tage, wenn nicht Wochen, wenn du alles zusammenzählst. Und das ist dann wieder bares Geld oder eben Fachkräftezeit, die du nicht investierst
Die
irgendwo
frei wird.
Ja,
in
und
eine andere Prozesse.
vor allem Zufriedenheit steigern noch dabei. Also die Leute, dass die Arbeit wird weniger mühsam, es wird ja nicht weniger per se, aber das Suchen wird zum Erlebnis. Das wäre ja irgendwie so. Das
Natürlich.
Finden wird zum Erlebnis, nicht
Genau.
das Suchen.
Ist natürlich sehr, heißt sehr,
Klar,
wäre
oder?
sehr schön
Ja,
marketingtechnisch gefroren.
natürlich.
Ich bin einmal
Das ist der
sehr
Marketer aus
zurückhaltend, aber
mir.
es stimmt natürlich, eben diese Hohlkultur zu etablieren, es soll eine Freude sein, da reinzugehen, obwohl es ein trockenes Thema vielleicht ist, aber eine Motivation hinzukriegen für die Leute, die da reinzukriegen und ja, halt immer den Schritt noch weiter zu gehen. Genau. Und nicht Informationen, und das ist mir noch wichtig, nicht immer diese schau mal, schau mal, schau mal, Dauerbefeuerung aufs Gesicht mit irgendwelchen Messages, sondern eben beruhigen, im Betrieb beruhigen, Hohlkultur etablieren. Ich hole mir die Informationen, wenn ich sie brauche. Und da haben wir sehr viele positive.
Sehr gut. Gibt's Von mir wäre dann noch die Abschlussfrage, wie immer. Es gibt wahrscheinlich noch Hunderte, hoffentlich Tausende Spitex-Mitarbeitende, Pflegefachkräfte mit Ideen. Gibt es irgendeine Message, die du, so eine Takeaway, wo du sagst, hey, das müsst ihr unbedingt machen? Also, was gibst du den Leuten da draußen, die zuhören mit auf dem Weg, die vielleicht auch Ideen haben, aber sich noch nicht getraut haben, die zu äußern oder dann gleich in die Selbstständigkeit zu gehen?
Mut, ich würde es wie ein guter Kollege von mir formulieren. Er hat ein Buch geschrieben, Mehr Mut, Mensch. Lorenz, wenn du das hörst, ich habe es zitiert. Ich glaube, das ist es, was es braucht. Es braucht Mut. Ich meine, ich bin aus der Pflege in Medizininformatik eingestiegen, völlig unbefleckt und keine Informatikerfahrung. Ein Gamer, das ist das Maximum. Dann ein bisschen gewachsen im KISS-Bereich und dann das Gefühl gehabt, ich probiere es jetzt einfach mal mit Kollegen zusammen. Und sich einfach reinstürzen in das Abenteuer. Und ja, Bewusstsein, vielleicht noch ganz wichtig, Scheitern ist keine Schande. Also auch wenn jetzt irgendwas von dem, was ich mal anpacke, nicht klappen sollte, hat es auch schon gegeben. Ich habe mal T-Shirts produziert mit meinen Brüdern, hat nicht ganz so gut funktioniert. Also hat funktioniert, aber war dann zu wenig gewachsen. Scheitern ist erlaubt. Also wir haben in der Schweiz teilweise eine Kultur, wo, das ist gescheitert. Ich finde, das finde ich schön. Scheitern ist erlaubt, denn am Scheitern lernt man. Hab Mut, mehr Mut, Mensch. Und ich bin offen für ein Gespräch.
Ja, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit, Yves.
Ich
Spannende
danke.
Einblicke, schon wieder was dazugelernt, aber dafür sind wir ja da, dafür machen wir das ja. Und ich habe gelernt, teilen, teilen, teilen. Botschaft
Unbedingt.
und das Buch werde ich mir auch mal besorgen.
Sehr
So,
gut.
vielen Dank für deine Zeit
Vielen
und
Dank, ja.
viel Erfolg weiterhin.
Für die
Vielen Dank.
Offenheit. Schön, dass du da warst. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich
Ja,
sagen.
danke für die
Yves,
Gelegenheit.
danke dir.
Und weiter geht es mit zwei Herren. Einerseits haben wir den Nils Bergmann hier. Herzlich willkommen, Nils.
Herzlich willkommen, hallo.
Und wir haben den Elias Hoffmann hier bei uns in der Box. Und natürlich Matthias, der uns begleitet zu der Firma, die wir heute kennenlernen wollen, nämlich die Janowi GmbH. Aber erstmal zu euch, Jungs. Erzählt mal etwas über euch, bitte.
Genau, kann ich gerne mal anfangen. Nils Bergmann, habe Informatik an der TU Darmstadt studiert, haben im Gründerteam auch jahrelang im Bereich KI in der Medizin geforscht gehabt. Persönlich komme ich auch aus einer Art Ärztefamilie, das heißt, dort war auch schon mal der Background oder der Bias gegeben, im Gesundheitswesen aktiv zu werden. Der Hintergrund, warum wir dann ausgegründet haben, war vor allem, dass wir in der Forschung schon sehr gute Ergebnisse geliefert haben, aber das dann oftmals einfach der Forschung bleibt und wir wirklich was schaffen wollten, was den Ärzten dann auch im Alltag einen Mehrwert liefert. Das ist so vielleicht kurz im Hintergrund. Genau, bin bei uns im Team für die Kunden und Kooperationen zuständig. Das ist so viel zu meiner Seite.
Genau, dann knüpfe ich gerne an. Ich bin Elias, habe auch an der TU Darmstadt studiert, wie Nils, Wirtschaftsingenieurwesen studiert, mich dann im Master aber auch schon auf das Thema Ausgründung fokussiert und bin bei uns im Startup für die wirtschaftlichen Aspekte zuständig. Und Nils und ich und auch der dritte Gründer im Team, Niklas, kennen uns persönlich auch schon sehr lang. Das heißt, diese Idee dann in dieser Konstellation zu gründen, kam dann relativ schnell auf und funktioniert bisher auch ganz gut, muss man sagen.
Also Wirtschaftsingenieur muss ich gleich eingreifen, weil ich bin auch einer sehr sympathisch. Elias, sehr gut.
Man versteht sich.
Okay, jetzt aber, wir wollen euer Produkt verstehen. Also erzählt mal davon, welches Problem löst ihr denn?
Genau, also das Grundproblem, was wir eigentlich lösen, ist, dass wir aufgrund des Personalmangels eigentlich hauptsächlich junge Assistenzärzte in der Notaufnahme haben, die mit sehr wenig Vorerfahrung da eigentlich ins kalte Wasser geschmissen werden und eigentlich ohne wirkliche Unterstützung Entscheidungen innerhalb von wenigen Sekunden oftmals treffen müssen. Und da haben wir gemerkt, dass eigentlich mit Technik man sehr gut sozusagen Erfahrungswerte diesen Ärzten zur Verfügung stellen kann. Das heißt, wir sehen die Medizin mal so aus zwei Aspekten. Einmal dieses Menschliche, wo man einfach aufs Bauchgefühl hören muss, aber dann auch die Statistik. Also wenn ein Patient mit der Symptomatik in die Notaufnahme kam, dann gab es davon schon tausend andere Patienten, die mit der gleichen Symptomatik in die Notaufnahme gekommen ist. Und dieses Wissen zu transferieren, damit der Arzt es genau in dem Moment zur Verfügung hat, da sehen wir vor allem unsere Stärke. Das heißt, wir entwickeln digitale Assistenten, die die Ärzte sowohl medizinisch unterstützen, aber auch auf der administrativen Ebene. Also wie muss die Abrechnung dokumentiert sein, um auch den optimalen Abrechnungserlös sicherstellen zu können, weil es auch ein zweites sehr großes Problem der Notaufnahme ist, und dass dort einfach zu wenig Erlös sichergestellt werden kann, was die Notaufnahme zu einem Minusgeschäft macht derzeit.
Wie kommt ihr jetzt aber genau zu dem Thema mit den Ärzten? Also du kommst aus der Arztfamilie, du kommst aus dem gesamten anderen Bereich, ne?
Ja.
Also von Healthcare weg. Aber wie kommt man jetzt genau auf dieses Themenfeld rein aus der TU Darmstadt raus? War das ein Forschungsprojekt oder wie seid ihr dazu gekommen? Es ist ja doch ein sehr spezieller Bereich, ein geschlossener Kosmos auch die Notaufnahme.
Genau,
Und dann doch junge Ärzte. Ja.
also meine Schwester und meine Cousine waren zu dem Zeitpunkt
Okay.
junge Assistenzärzte in der Notaufnahme. Ich glaube, da war sozusagen der einschneidendste Erlebnis war, als meine Schwester einmal wirklich, glaube ich, mit Tränen in den Augen nach Hause gekommen ist, weil sie gemeint hat, sie musste Entscheidungen treffen, aber wusste eigentlich überhaupt nicht, was jetzt sozusagen das Richtige ist oder hat sich überhaupt nicht sicher gefühlt. Dann haben uns erstmal wirklich großflächig alle Notaufnahmen, gefühlt alle Notaufnahmen in Deutschland angeschrieben, da ist mal eine Interviewreihe durchzuführen, zu schauen, was sind die Probleme. Und da ist halt sehr schnell klar geworden, dass das wirklich ein strukturelles Problem ist. Konnten dann zum Glück auch sehr schnell starke Kooperationspartner finden, die mit uns dann zusammen dieses Tool oder diese Assistenten entwickelt haben.
Vielleicht können wir mal die Patienten oder die Mitarbeiterreise einmal durchgehen. Also ich laufe in eine Notaufnahme hinein, mir geht's nicht gut und dann wann kommt ihr ins Spiel und eure KI-Lösung?
Genau, also muss man jetzt ein bisschen unterscheiden, weil wir zwei Anwendungsfälle mit der Software haben. Grundsätzlich ist es so, Patient kommt in die Notaufnahme, die Anamnese wird durchgeführt, also einmal, wer ist der Patient, aber auch eben, was ist die Symptomatik, die er mitbringt. Das Ganze geht dann in die aktuell bestehende Softwareinfrastruktur, also meistens die KISS-Systeme oder die Subsysteme eben für die Notaufnahme. Und da liegen dann die Daten erstmal. Jetzt geht der Patient ins Wartezimmer, wartet da unter Umständen ein paar Stunden, wird dann irgendwann wieder aufgerufen und vom Arzt behandelt. Und da ist einer der Anwendungsfälle, dass wir sagen, wir können live während der Behandlung den Arzt unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, einfach ein bisschen Sicherheit geben, ob vielleicht noch Behandlung XY notwendig ist, um eine gewisse Differentialdiagnose auszuschließen oder zu bestätigen. Und dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Also wenn die Behandlung abgeschlossen ist, wenn der Arztbrief erstellt wird, das ist sozusagen der zweite Anwendungsfall für die Software, mit dem wir jetzt auch live gehen. Und da wird dann anhand des Arztbriefes eben geschaut, was der Nils vorhin schon meinte, einmal medizinisch, was ist die Qualität, also wieder nach Fehlern gesucht sozusagen und dann aber auch ökonomisch im Sinne der Abrechnung, dass der Arzt sozusagen unterstützt wird, den bestmöglichen Arztbrief dann für die Abrechnung zu schreiben. Und genau, dann ist der Arztbrief geschrieben, der Patient verlässt die Notaufnahme und da sind wir dann auch wieder raus.
Jetzt hast du einen spannenden Punkt angesprochen. Patient kommt, die Daten werden aufgenommen und werden ins KISS-System eingespielt. Das war so ganz easy peasy. Meine Erfahrung ist immer ein Riesenthema, diese Schnittstelle. Wie war das für euch? War das ein Problem? War das kein Problem?
Genauso, wir haben da, also wir sind ja sehr eng mit den Notaufnahmen zusammen, haben wir unser Tool entwickelt. Und da wurde auch sehr schnell uns klar gemacht, wir müssen irgendwie mit den KISS-Anbietern oder den Notaufnahmensoftwareanbietern zusammenarbeiten. Und das Problem haben wir damit gelöst, dass wir in eine Kooperation mit diesen Notaufnahmensoftwareanbietern gegangen sind. Unser System direkt in dem Notaufnahmensystem integriert ist. Das heißt, der Arzt merkt teilweise gar nicht, dass dort überhaupt verschiedene Systeme miteinander interagieren. Und ich glaube, das ist auch einer der großen Mehrwerte, die wir da liefern können, dass da kein User-Interface-Wechsel stattfindet. Es müssen keine Daten von links nach rechts kopiert werden, sondern es findet alles in einem Primärsystem statt. Und unsere Assistenten laufen im Hintergrund niederschwellig und liefern da die notwendige Entscheidungsunterstützung.
Dann noch eine zweite Frage, weil ihr das gerade auch in dem Case besprochen habt oder angesprochen habt. Die Daten wandern ins KISS-System. Wie ist das andersrum? Der Kunde war jetzt schon mal vor einem Jahr, vor 15 Monaten, wie auch immer, oder vor 9 Monaten schon mal da. Wird das wieder zurückgespielt und fließt das in die Entscheidung ein? Eure Lösung?
Genau, also wenn es im System hinterlegt ist, dass der Patient schon mal vor ja, 12 Wochen dort war, dann wird es auch mit übernommen. Also wir nehmen jetzt nicht nur den Arztbrief, sondern wir nehmen auch die Vordiagnostik als Beispiel mit auf oder auch der Pflegebericht etc. Also eigentlich die kompletten Patientenakte bekommen wir einmal zugespielt im System.
Und jetzt in die Lage des Assistenzarztes, der hoffentlich nicht mit meinen Augen nach Hause geht. Was sehe ich auf dem Bildschirm? Also was passiert denn dort? Und mache ich das, wenn ich beim Patienten bin oder allein im Kämmerlein? Erzählt man ein bisschen so aus der Mitarbeitersicht.
Auch da unterscheiden sich natürlich die zwei Anwendungsfälle wieder ein bisschen. Grundsätzlich ist aber das Übergreifende, dass wir keine ungewohnte Umgebung oder zusätzliche Schnittstelle schaffen, sondern da, wo der Doktor, der Assistenzarzt, wer auch immer, gerade schon im System dokumentiert, erhält er jetzt noch eine Hilfe, die sozusagen die dokumentierten Daten auch interpretiert. Das heißt, es ist sozusagen das gewohnte Umfeld, einer der KISS-Anbieter, einer der Subsysteme, und da sieht er dann eben auch unsere Empfehlung. Sei es jetzt bei dem retrospektiven Fall der Arztbrieferstellung oder sei es beim Live-Fall, der während der Behandlung erfolgt. Das heißt, die Ärzte werden nicht irgendwie mit einem neuen Interface, mit einem neuen Programm konfrontiert, sondern wie es Nils schon angedeutet hatte, passiert es in einem gewohnten Umfeld. was natürlich auch für die Adaptionsrate relativ wichtig ist.
Meine Erfahrung mit den Ärzten und Ärztinnen ist, sobald man sagt, oh, ich nehme dir die Bürokratie ab, die Dokumentation, das lieben sie, weil das hassen sie ja an sich. Ich pauschalisiere, aber die wenigsten sind Ärztin geworden, weil sie so gerne Berichte schreiben. Aber sobald es um Diagnostik geht, so um das Kernmedizinische, da wird man skeptischer. Und dann sagt man, ja, Moment mal, ich bin doch hier der Experte. Was soll die Maschine hier mitmachen? Also, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
Ich glaube, das ist vor allem auch einer der Gründe, warum wir in der Notaufnahme gestartet sind, weil die Notaufnahmeärzte sehr technologieoffen sind und denen auch natürlich auch sehr bewusst ist, dass man ja eigentlich als Arzt sich auf ein Fachgebiet spezialisiert und in der Notaufnahme auf einmal alles abdecken muss, also von Internisten bis zum Chirurgen eigentlich alles passieren kann, was man abdecken muss. Und dementsprechend sind die sehr offen für Unterstützung. Und die ist natürlich auch sehr bewusst, dass sie Unterstützung benötigen. Also da muss man sagen, dass die Notaufnahme und insgesamt diese ganze Notfallversorgung in Deutschland sehr offen für solche Systeme sind und da eigentlich auch ein riesen Interesse daran haben, mitzuarbeiten. Also das merken wir auch, dass da wirklich von der Leitungsebene bis zur Assistenzarztebene wirklich jeder da Lust drauf hat, ja, seine Hinweise oder seine Eindrücke mit reinzugeben.
Ich glaube, Nils, du hast am Anfang noch gesagt, ihr schafft auch eine gewisse Sicherheit bei der Abrechnung. Gebt uns da auch noch mal einen kurzen Einblick, wie das funktioniert und was ihr da anders macht, so dass eben die Erlöse höher sind, was ja ein wichtiger Faktor ist am Ende des Tages, wie das funktioniert und wie ihr das umgesetzt habt.
Genau, grundsätzlich ist ja so, dass für die Abrechnung auch die Abrechnung der Notaufnahme die Basis der Arztbrief ist. So, der Arztbrief wird vom Arzt erstellt, basierend auf den Behandlungen, die er durchgeführt hat. Jetzt geht dieser Arztbrief dann an die Controlling-Abteilung, die später dann anhand der Pauschalen, der Codes, die entsprechende Abrechnung durchführt. Das heißt, die Abrechnung wird nur so gut, wie der Arztbrief dokumentiert hat. Jetzt ist der Arzt aber gar nicht darauf ausgebildet, dass er die bestmögliche Dokumentationsgrundlage bildet in diesem Arztbrief. Und das ist eben der Punkt, den wir anschauen. Und da geht es nicht darum, dem Arzt noch weitere Sachen zu empfehlen, die gut für die Abrechnung wären, sondern da geht es einfach nur darum, Sachen konkreter zu formulieren. Es kann einfach ein spezifisches Stichwort sein, das zum Beispiel fallen muss, damit später die Controlling-Abteilung diese Pauschale auch abrechnen kann. Und weil das aktuell eben so eine Disbalance ist zwischen, es wird abgerechnet in der Controlling-Abteilung und die Grundlage wird aber beim Arzt geschaffen, führen wir diese beiden Welten zusammen, sodass die Grundlage direkt weiß, okay, wie kann die Controlling-Abteilung später das Beste dann bestmögliche auch erreichen.
Und wenn wir schon mal über Geld reden, was erzeugt denn mehr Glück bei den Kunden, Kundinnen, versucht das zu verkaufen? Die Aussicht, oh, ich spare Prozesskosten, weil Arztbrief ist schnell getippt und oder das Thema, ich spare Geld, weil ich mehr um oder ich erzeuge mehr Umsatz, weil ich nicht Sachen vergessen habe abzurechnen.
Ich glaube, das ist im Krankenhauskontext hat man ja immer verschiedene Stakeholder, die auf verschiedene Sachen achten. Also vor allem der medizinische Leiter ist natürlich, oder der Notaufnahmenleiter ist sehr daran interessiert, die medizinische Qualität hochzuhalten in seiner Notaufnahme oder zu verbessern. Die Geschäftsführung schaut natürlich auch eher auf den monetären Aspekt. Da haben wir dann vor allem den Abrechnungserlös, den wir überzeugen können. Und die IT-Abteilung ist der dritte große Stakeholder. Die wollen natürlich keine neuen Schnittstellen bauen. Die wollen jetzt nicht irgendwie da neue Systeme dann da verbinden. Und da haben wir dann diese Kooperation mit den KISS oder Notaufnahmesoftwareanbietern, wodurch wir für jeden Stakeholder eigentlich dann irgendwie so ein kleines Stück haben, was für sie halt wirklich relevant ist und was sie dann von der Lösung überzeugt.
Habt ihr schon mal versucht, das zu quantifizieren? Also um wie viel Geld wir hier sprechen?
Ja, das haben wir mal versucht oder das haben wir natürlich gemacht, weil es natürlich bei uns auch im Verkaufsgespräch dann irgendwann natürlich aufkommt. Da ist natürlich immer die Frage, was ist gerade der Status quo? Also es gibt Studien, die zeigen, dass man ungefähr 32 Euro oder 35 Euro pro Patientenfall sicherstellen kann in der Notaufnahme.
Zusätzlich oder
Nee, nee,
na, als
das
Basis,
ist
das ist die
gerade die
Basis.
Basis,
Okay.
genau. Und es setzt sich eigentlich, also diese 32 Euro hat man eigentlich, wenn man die Pauschale einmal abrechnet und dann noch einen Diagnosezuschlag. Bei uns im System kann es aber passieren, dass man dann statt einem Diagnosezuschlag auf einmal vier Diagnosezuschläge noch mit abrechnen kann, die dann um die 10, 20 Euro sind. Das heißt, da kann der Ertrag pro Patientenfall sehr schnell deutlich erhöht werden. Um da wirklich längerfristige Ergebnisse zu sagen, müssten wir länger am Markt sein, um da sozusagen auch langfristig zu sehen, okay, wie groß ist der Impact. Aber die ersten Hochrechnungen sind da schon sehr, sehr vielversprechend. Und auch, man muss auch sagen, die Notaufnahmenleiter erkennen das auch an. Also die sagen auch hier, das kann eigentlich nicht sein, dass wir so wenig Erlöse sicherstellen.
Wie sieht euer Geschäftsmodell aus, wenn ihr mit Krankenhäusern sprecht? Also geht es über Lizenzen, geht es über Abrechnungsfälle? Wie habt ihr das geregelt?
Genau, wir wollen das natürlich möglichst transparent und niedrigschwellig haben. Das heißt, es ist grundsätzlich einfach ein Abonnementmodell. Das ist eine Lizenz, die da verkauft wird. Und genau, das Ganze ist nicht nutzungsbasiert, damit es eben nicht super kompliziert wird, sondern wir wollen das relativ klar auch für die Krankenhäuser haben, dass es in den Budgets entsprechend abgerechnet werden kann. Deshalb ist es ein einfaches Abonnementmodell am Ende.
Das heißt, eine Notaufnahme kriegt eine Lizenz und alle Ärzte können das nutzen.
Genau.
Also nicht auf Köpfe runterreden.
Genau.
Okay.
Also man hat natürlich die Größe der Notaufnahme ein
Ja,
bisschen mit drin,
klar.
wir haben Preisstaffeln, aber an sich,
Klar.
genau.
Das. Aber nicht auf Einzelköpfe
Nee.
runterbrechen.
Beim Thema KI und Notaufnahme dachte ich zuerst an das klassische Thema, oh, die Triage. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland funktioniert, in der Schweiz ist es eine hoffentlich qualifizierte Pflegefachkraft, die sagt, links, rechts, Platz nehmen oder nicht. Habt ihr euch damit schon beschäftigt? Ist das die Zukunft? Erzählt doch mal. Der
Also
lacht schon beide.
Sie hören sich auch beide schmunzeln. Nervig trocken
Audiokommentar,
aussehen.
ja. Ja. Genau, also das ist natürlich ein großes Thema, wobei wir da sagen müssen, da gibt es Systeme auf dem Markt, die gut sind. Also wir sehen jetzt nicht das Problem bei der Ersteinschätzung, das ist auch, was uns immer die Notaufnahmenleiter rückspringen, die sagen wir, diese Ersteinschätzung, das funktioniert bei uns. Das ist eher dann der nachgelagerte Prozess, den dann irgendwie sich keiner mehr anschaut. Also wir haben so das Gefühl, dass sich, sobald diese Triage gemacht wird, dann ist so, okay, die Notaufnahme ist jetzt abge oder ist jetzt dargestellt vom Prozess her, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Da sind ja noch der ganze Behandlungsprozess und dann noch die Abrechnung, die da noch mit drin spielen. Und das ist, was wir uns vor allem anschauen. Also die Triage glaube ich nicht, dass wir uns die jemals anschauen werden, weil wir meinen, das sind gute Lösungen auf dem Markt. Aber diese Prozesse danach sind vor allem die wir uns anschauen, die wir versuchen zu verbessern.
Geschmunzelt haben wir, weil wir da ursprünglich mal herkommen. Also das war,
Ja.
als wir gestartet sind, unser erster Gedanke und dann kam, was Nils
Also
eben
habt ihr dann
meinte.
so einen kleinen Pivot noch hingelegt?
Könnte man so sagen,
Ja,
ja.
okay. Zum Schluss von mir die Frage: Ihr seid jetzt schon live in der einen oder anderen Notaufnahme. Seid ihr schon so weit? Habt ihr schon Umsätze und was sind eure nächsten Ziele?
Genau, also wir sind derzeit, also wir hatten Pilotprojekte mit unseren Kooperationspartnern. Wir gehen jetzt in Zukunft, also wir sind gerade vor Markteintritt, haben auch schon die ersten unterschriebenen Verträge. Das ist so, dass jetzt auch das nächste kurzfristige Ziel jetzt dann vor allem den Markteintritt erfolgreich zu schaffen, da wirklich diesen Mehrwert auch zu schaffen, auch mit bezahlten Verträgen. Genau, und langfristig sehen wir vor allem auch noch viel Potenzial an dem ambulanten Sektor, weil das natürlich sehr ähnlich ist zu der Notaufnahme von den ganzen Prozessen, aber auch von der Abrechnungsseite her. Das könnte, glaube ich, für uns auch noch sehr spannend werden, wo wir auch schon die ersten Anfragen aus dem ambulanten Sektor hatten. Aber jetzt gerade erstmal ganz klar der Fokus Notaufnahmen. Und wenn wir hier schon eine internationale Kooperation haben, meine Abschlussfrage. Wachstum, Weltherrschaft. Man kommt in die Schweiz. Gibt es das Problem auch in anderen Ländern? Habt ihr schon darüber nachgedacht?
Definitiv. Was natürlich auch ein Thema bei der ganzen Geschichte immer ist, ist die Regulierung, Regulatorik. Und da sind wir ja zum Glück so aufgestellt, dass ein Medizinprodukt europaweit Gültigkeit erhält. Insofern wäre das auf jeden Fall, werden da noch interessante Märkte sich erschließen. Für jetzt konzentrieren wir uns auf jeden Fall auf die Dachregion, aber da wird es hoffentlich noch andere News geben.
Können wir uns mal vormerken und in 10 Jahren schauen wir mal, wie es dann aussieht.
Sagen wir mal fünf.
Fünf.
Wollen wir die Ziele hochstecken,
Genau. Nicht quatschen machen.
ja.
Genau, genau. Ja, dann sage ich vielen Dank oder wir sagen vielen Dank für eure Zeit, für die Einblicke. Wünschen euch, ja, dass es vielleicht in 4,5 Jahren klappt.
Das wäre auch mal
Ja,
was, ja.
man muss sich ja Ziele setzen, vor allem im Vertrieb. Ne?
Ja.
Drücken die Daumen, werden das beobachten und sagen danke für die Einblicke, eure Offenheit und die Zeit. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch nochmal von unserer Seite für die Einladung und die Möglichkeit.
Danke euch.